Wissenschaft kurz erklärt.
Guter Boden, gutes Wasser, wie gesunde Erde unser Trinkwasser schützt.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode des Wissenschaftspodcasts Wissenschaft kurz erklärt. Ich nehme dich heute mit auf eine kleine Reise in eine Welt, die wir fast täglich unter unseren Füßen spüren, aber selten bewusst wahrnehmen, unseren Boden. Und vielleicht geht es dir ja ein bisschen wie mir, bevor ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, und du weißt noch gar nicht so viel darüber, welches Ökosystem sich eigentlich in unseren Böden versteckt. Böden beheimaten nämlich mindestens ein Viertel aller Lebewesen dieser Erde und sind damit ein bisschen wie unser Darm. Ein einziges großes Mikrobiom. Auf einem Kubikzentimeter, was einem kleinen Spielwürfel entspricht, leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf diesem Planeten. Aber das ist noch nicht alles. Sie sind auch hervorragende Wasserspeicher. Gesunde Böden sind deshalb nicht nur die Grundlage unserer Ernährung und unserer Trinkwasserversorgung, sondern können auch Auswirkungen der Klimakrise wie Trockenheit, Starkregen oder Überschwemmungen abmildern. Ich bin Stefanie Eisenreich und das ist Wissenschaft kurz erklärt, ein Podcast der Hamburg Open Online University. Bei mir zu Gast ist heute Jana Rose, die an der TU Hamburg promoviert und sich mit dem engen Zusammenhang zwischen gesundem Boden und sauberem Trinkwasser beschäftigt. Sie untersucht, wie unterschiedliche Maßnahmen gesunden Boden beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf sauberes Wasser und den Wasserkreislauf hat. Außerdem spreche ich mit Franz Herler, dem Vorsitzenden der Kooperation Trinkwasserschutz im Oberpfälzer Jura. Dieser Zusammenschluss umfasst 11 Trinkwasserversorger, die eng mit lokalen Landwirtinnen und Landwirten zusammenarbeiten, um eine nachhaltige und grundwasserfreundliche Landbewirtschaftung zu fördern. Auf diese Wasserschutzkooperationen und ihre Rolle im Trinkwasserschutz kommen wir im Laufe der Episode noch genauer zu sprechen. Denn wir wollen ja heute über den gesunden Boden als Grundlage für mehr Wasserqualität sprechen. Und vor allem soll es auch darum gehen, was wir eigentlich alle für sauberes Trinkwasser tun können. Aber es gibt da ein Problem, nämlich steigende Nitratwerte. Was passiert da genau, Jana?
Also Nitrat ist ein Düngemittel, was die Pflanze braucht. Das Problem ist aber in dem Moment, wo wir zu viel Nitrat düngen und die Pflanzen das Nitrat nicht mehr aufnehmen können, dann landet der Überschuss in einer Zone, wo die Pflanze nicht mehr rankommt und dann wird es langsam zum Grundwasser mit dem Regen runtergespült. Und dann haben wir das im Grundwasser und dort ist es dann ein Riesenproblem für die Trinkwasserversorger.
Nitrate sind also Salze aus Stickstoff, die zum Düngen benutzt werden. Wird zu viel davon benutzt oder falsch gedüngt, gelangt das Nitrat ins Grundwasser. Nitrat selbst ist für den Menschen unbedenklich. Doch es kann unter bestimmten Umständen im Körper zu Nitrit umgewandelt werden. Und das wiederum kann in großen Mengen krank machen. Wie genau hängt all das jetzt mit einem gesunden Boden zusammen?
Abgesehen davon, dass das Nitrat hinterher im Grundwasser landet, wenn wir zu viel Nitrat düngen, dann wird der Boden sauer im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben eine Bodenversauerung, der pH-Wert sinkt ab im Boden. Wenn der pH-Wert absinkt, dann macht das etwas mit der Mikrobiologie. Also wir haben die Mikrobiologie in ihrer natürlichen Form gestört. Und die kann dann nicht mehr so gut arbeiten.
Zur Erinnerung, die Mikrobiologie ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und andere kleine Lebewesen. Man nennt das auch ein Mikrobiom, das einen Menschen, ein Tier, eine Pflanze oder eben auch den Boden besiedelt. Es bildet ein eigenes kleines Ökosystem.
Ein Beispiel dazu, es gibt bestimmte Bodenpilze, die eine Symbiose eingehen mit der Pflanze. Die Pflanze füttert den Bodenpilz mit Kohlenstoff und der Bodenpilz gibt der Pflanze Nitrat, Phosphor, Wasser und so weiter. Wenn die Pflanze aber direkt alles vor ihrer Haustür hat, dann muss sie diese Symbiose gar nicht eingehen und dann stirbt dieser Pilz ab, weil der braucht die Pflanze oder diese Symbiose. Pilze kann man sich so vorstellen wie Straßen, auf denen die Bakterien wandern. Also wenn wir uns ein Straßennetzwerk vorstellen, dann sind die Pilze das Straßennetzwerk und die Bakterien die Autos. Das heißt, die Bakterien haben keine Mobilität mehr, wenn die Pilze absterben. Und das wirkt sich dann negativ auf unser Bodenleben aus.
Und woran kann ich jetzt erkennen, dass ein Boden kaputt oder degradiert ist?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach, wenn wir durch die Landschaft gehen und wir sehen ein Stück Feld und am Rand des Feldes sind so Fließstrecken, wo das Wasser oberflächlich abgeflossen ist. Das ist eine Bodendegradation oder um genauer zu sein, eine Erosion, eine physikalische Bodendegradation, wo das Wasser oder beim Starkregen-Event das Wasser den Boden mitgenommen hat, weil er eben nicht stabil ist, sondern einfach mitgetragen worden ist und auch nicht locker und das Wasser konnte nicht nach unten gehen, deswegen ist es oberflächlich abgelaufen. Genau, das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist die Bodendegradation auf der biologischen Seite. Das bedeutet, wenn wir weniger Mikrobiologie haben, also genau. Und dann die chemische Degradation, wie Überdüngung, Pestizide und so weiter.
Franz, was hat das jetzt alles mit unserem Grundwasser und mit der Trinkwasserversorgung zu tun?
Das ist ziemlich eindeutig. Es gibt in der Trinkwasserverordnung einen Grenzwert, der sagt, es dürfen nicht mehr als 50 Milligramm pro Liter Nitrat im Wasser enthalten sein. Und wenn dieser Grenzwert überschritten wird, dann heißt es für den Brunnen, dass er eingestellt wird. Wir im Amtsbezirk des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg sind seit den 90ern über 100 Wasserfassungen bezüglich Qualitätsmängel aufgegeben worden. Zwar in der Mehrzahl bei uns, weil Pflanzenschutzmittel über den Grenzwert waren, aber auch aktuell sind über 800 Messstellen neu gebaut worden. Das hat was mit den sogenannten roten und gelben Gebieten zu tun, wo eben Nitrat und Phosphor über den Grenzwert sind, um die Lokalitäten besser zu identifizieren.
Nun arbeitest du ja im Trinkwasserschutz, Franz. Welche Maßnahmen wurden denn da schon eingeführt, um genau dort anzusetzen und Vorsorge zu leisten?
Wir bieten dann in der Kooperation einen Maßnahmenkatalog an. Also unsere Berater gehen tatsächlich auf die Landwirte aktiv zu und versuchen, da Bewirtschaftungsvereinbarungen mit den Landwirten abzuschließen, zum Beispiel Zwischenfrüchte anzubauen, das eben auch den Stickstoff hält länger am Boden, oder gar Humus aufzubauen, um die Wasserhaltefähigkeit zu verbessern, zum Beispiel auch flachgründige Bewirtschaftungssysteme einzuführen. Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, wie gerade gesagt, wäre auch so ein Thema, das wir fördern, um das Risiko auszuschließen, dass man das später im Trinkwasser herausfiltern müssen.
Das klingt ja schon erstmal, als wären diese Maßnahmen, die ihr ja im Zuge dieser Kooperationen fördert, im Grunde recht leicht umsetzbar. Da frage ich mich jetzt direkt, wo ist da der Haken und wer finanziert das?
Grundsätzlich zahlen wir das über unsere Wassergebühren, also der Verbraucher hat das auf seiner Rechnung sozusagen, unsere Ausgaben in diesem Bereich. Bietet ja auch der Freistaat über das sogenannte KULAP oder Kulturlandschaftsprogramm Maßnahmen an. Wir gehen aber deutlich darüber hinaus und sprechen eben gezielt auch noch die LandwirtInnen darauf an. Aber das ist klar, das ist gebührenfähig, sagen wir. Das zahlt der Wasserabnehmer.
Das ist natürlich gut zu wissen. Wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen, gerade wenn es dann darum geht, was wir alle im Alltag für unsere Wasserversorgung tun können. Aber was sagt eigentlich die Forschung dazu, Jana? Also welche Rolle spielt dabei die Sicht auf den Boden als lebendiges System? Ich habe es ja in der Einleitung zur Episode schon gesagt, also ein gesunder Boden kann sich sogar positiv auf das Klima auswirken. Kannst du uns das etwas näher erklären, Jana?
Forschung ist sowieso total wichtig, um zu wissen, was sind Maßnahmen, die funktionieren, und diese funktionierenden Maßnahmen zu identifizieren und zu sehen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, zu der Frage zum Klima: Wenn man an einem heißen Sommertag in einen Wald geht, dann ist dort das Klima viel angenehmer. Also wir haben eine geringere Temperatur, die Luftfeuchtigkeit ist besser. Wenn wir jetzt das mit der Landwirtschaft vergleichen, wenn wir den Boden immer bedeckt halten, zu jeder Jahreszeit, dann sinken wir auch die Temperatur als erstes. Und wenn wir dann noch Hecken dazu pflanzen oder Baumreihen, dann können wir den Wind auch bremsen, der da rüberjagt, und so unser eigenes kleines lokales Klima schaffen. Da wird häufig unterschätzt, dass wir eigentlich Wasser pflanzen können.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, zu sagen, dass man Wasser sogar pflanzen und sein eigenes Klima schaffen kann. Da möchte ich jetzt was in die Welt hinausrufen. Leute, pflanzt Hecken, pflanzt Bäume. Und möchte damit auch zur nächsten Frage übergehen, denn ihr habt jetzt beide schon mehrmals angesprochen, welche Maßnahmen nötig sind, um dieses System zu schützen, den Boden zu schützen und für mehr Wasserqualität zu sorgen. Aber was kann ich jetzt, wenn ich keinen Garten habe, keine Landwirtschaft betreibe, im Alltag konkret tun?
Also mit der Wahl unserer Produkte können wir entscheiden, was gepflanzt wird. Also wenn wir ökologische, hergestellte Produkte wählen, dann fördern wir diesen Markt. Also würde ich erstmal dazu raten, ein Lebensmittel von biologischer Herkunft zu kaufen. Und genau, also auf unsere Produktwahl zu achten. Das kann jeder für sich machen.
Ja, nachhaltiger Konsum spielt auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle für unsere Landwirtschaft, das Klima oder unsere Umwelt im Allgemeinen. Aber gerade wenn es um Bioprodukte geht, schrecken ja dann doch viele vor den etwas höheren Preisen zurück und greifen dann doch auf Billigprodukte zurück, wobei viele Billigprodukte der Gesundheit und dem Lebensraum schaden und langfristig gesehen ja auch dem Geldbeutel. Wie kann man Menschen jetzt überzeugen, dass es einfacher ist als angenommen und dass es ihnen am Ende zugutekommt?
Also grundsätzlich ist es tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir sprechen von den sogenannten Warenkosten, also was ist externalisiert. Und wenn wir eine Wasseraufbereitung bauen müssen, dann sind die Kosten am Wasser, aber nicht auf dem Produkt Lebensmittel. Und wie gesagt, das können wir schlecht lesen. Wir können nur das Bewusstsein zu schärfen, es klar zu machen, was das bedeutet für den Boden und für am Schluss dann für das Produkt Wasser bei uns. Ist generell und kann die Gesellschaft lösen. Leichter wäre es natürlich, wenn es die Politik mit anderen Förderregimen lösen würde. Aber jeder hat draußen auch eben Möglichkeiten, Wasser anders zu benutzen. So braucht eine Jeans zum Beispiel 8000 Liter Wasser bei der Herstellung. So kann jemand, der einen Garten hat, sein Regenwasser fangen und gießen oder gar seine Klospülung betreiben. Solche Sachen wirken sich natürlich auch direkt auf die Grundwasserentnahmen und auf den Wasserhaushalt und später auf das ganze System aus.
8000 Liter Wasser ist ja eine ganze Menge. Da sprechen wir jetzt quasi von dem sogenannten virtuellen Wasser, das zum Beispiel bei der Herstellung von Jeans benötigt wird, aber auch für die Produktion von Lebensmitteln. Ein Kilogramm Rindfleisch zum Beispiel benötigt 15.000 Liter Wasser, was ja nochmal das Doppelte ist als bei der Jeans. Das sind schon wirklich enorme Mengen, die da für Transport oder auch für die Herstellung benötigt werden. Zum Vergleich, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, Franz, wie viel Wasser verbrauchen wir denn im Alltag?
Ja, in Deutschland werden das aktuell so 125 Liter pro Tag sein. Davon werden ja maximal 2 bis 3 Liter direkt getrunken oder zum Kochen verwendet sozusagen. Als andere braucht man halt vielfältig, eben Dusche, WC etc. Aber der andere Teil von dem virtuellen Wasser, das ist tatsächlich deine Lebensführung. Wie groß ist dein Auto? Welche Urlaubsfahrten unternimmst du und so weiter? Dieser virtuelle Pro-Kopf-Fußabdruck beträgt 4000 Liter in Deutschland pro Einwohner am Tag.
Gerade beim Thema Wasser kommen wir nicht umhin, über unseren Wasserkonsum hinaus auch über Glyphosat zu sprechen. Die meisten von uns kennen Glyphosat wahrscheinlich nur aus der Landwirtschaft. Dabei kann es auch durch Waschmittel entstehen und so in unsere Gewässer gelangen. Was passiert da und wie können wir das vermeiden?
Also erstmal, Glyphosat ist ein Totalherbizid, was eigentlich schädlich ist oder das ganze Mikrobiom in der Landwirtschaft kaputt macht und in der Landwirtschaft nicht eingesetzt werden sollte, sowohl als auch nicht in unseren Waschmitteln. Also wir haben nicht direkt Glyphosat in unseren Waschmitteln, sondern Phosphonate, die dann abgebaut werden, entweder auf dem Weg zur Kläranlage oder in der Kläranlage. Und dann, nachdem sie, also diese langen Ketten aufgeschlossen worden sind durch Bakterien, entstehen dann als Nebenprodukte Glyphosat und Amper. Und das Problem ist, dass wir manchmal nach der Kläranlage durch die biologische Reinigung mehr Glyphosat und Amper im Wasser haben als vorher. Und das landet dann in unseren Oberflächengewässern und schadet dort.
Vielleicht noch einen Hinweis: In festgesetzten Wasserschutzgebieten ist die Ausbringung von Glyphosat verboten. Aber grundsätzlich hatte Jana schon recht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Umso erstaunlicher, dass es trotzdem weiterhin zum Teil in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt und ja, sogar simples Waschmittel, das wir im Alltag ganz unbedarft nutzen, so großen Schaden anrichten kann. Das ist also etwas, was ich auch im Alltag machen kann. Ich kann darauf achten, Waschmittel zu kaufen, das keine Phosphonate enthält. Wenn wir jetzt aber auch nochmal an die LandwirtInnen denken, wie können auch in der Landwirtschaft Böden und Gewässer noch mehr geschützt werden?
Ja, grundsätzlich ist das Bodenbewirtschaftungssystem aus unserer Sicht natürlich das Wesentliche. Und wir glauben auch, dass künftig die Bodenbewirtschaftung oder die Wasserhaltefähigkeit einen wesentlichen Einfluss auf den Ertrag hat, weil das Klima wird sich zukünftig zu Ungunsten der Bewirtschafter ändern. Das heißt, wir werden mehr Starkregen haben, mehr Dürren, also trockene Tage und so. Und die Pflanze braucht natürlich Wasser. Und wie die Jana schon super ausgeführt hat, kann man Wasser pflanzen sozusagen. Und wenn die Wasserhaltefähigkeit der Böden sich verbessert, dann wird auch der Ertrag der Landwirtinnen auch erhalten werden können. Und wir glauben eben, dass wir diese Maßnahmen zu Recht unseren Landwirten auch vorschlagen, um eine Win-Win-Situation herzustellen.
Das klingt auf jeden Fall plausibel, aber welche Hürden gibt es da? Warum werden diese Maßnahmen nicht überall schon umgesetzt?
Ja, in Bayern, aber allgemein ist da sehr viel verpachtet. Bei uns im Raum haben über 50% der Flächen verpachtet. Also die kleinen Landwirte haben aufgegeben und haben halt ihre Felder zur Verpachtung freigegeben. Und die Verpachter sagen zu uns oft, wir veredeln im Stall. Also wir holen unseren Erträge über die Milchleistung, aber die Fleischproduktion bei den Schweinen. Die Fläche, die wir zupachten, die wollen wir maximal ausnutzen. Und im ökologischen Landbau, da müssen sie auch mit weniger Massen rechnen am Schluss. Und sie haben aber den Stall dermaßen optimiert, dass sie diese Menge auch produzieren müssen. Und darum haben sie nicht dieses Interesse mit jeder Maßnahme, die wir ihnen anbieten.
Fassen wir an dieser Stelle noch einmal zusammen. Ein gesunder Boden spielt eine entscheidende Rolle für unser Grundwasser und damit auch für unsere Trinkwasserversorgung, weil er wie ein Filter wirkt. Er schützt also die Qualität des Grundwassers, kann Schadstoffe zurückhalten und die Wasserspeicherung regulieren. Damit spielt er auch eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz, was oft unterschätzt wird. Überdüngung, Bodenverdichtung und Bodenerosion führen jedoch dazu, dass die Gesundheit unserer Böden bedroht ist. Es gibt also einiges zu tun, um den Kosmos Boden als Ökosystem ernst zu nehmen, ihn zu schützen und vor allem ihn als Grundlage des Lebens wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. So braucht es zum Beispiel mehr Wasserschutzkooperationen wie in Bayern und auch im Alltag können wir doch einiges mehr tun, als wir manchmal denken. Jana Franz, was wünscht ihr euch konkret für die nahe Zukunft?
Wir brauchen eben diesen gesellschaftlichen Dialog, Jana, nicht gegen die konventionellen. Ich habe es schon gesagt, 85% auch bei uns werden konventionell bewirtschaftet und wir strecken immer die Hand aus und wollen diese Brücke bauen, weil es ist nur gemeinsam leistbar. Alle brauchen am Schluss eine vernünftige Wasserversorgung, eine zuverlässige, resiliente Wasserversorgung. Und auf diesen Weg geht's nur, wenn wir eben Maßnahmen machen. Und bei den Wasserversorgern ist es ein bisschen leichter. Wir sind sogenannte Monopolisten. Wir dürfen das am Wasserpreis umlegen. Und bei den anderen besprochenen Sachen wäre es halt gut, wenn man dann vielleicht Prioritäten setzt und sagt, das gesunde Lebensmittel ist mir wichtiger als vielleicht das modernere Handy.
Ja, danke, schön gesagt. Ja, ich finde, also mir ist wichtig, dass wir einen gesunden Boden und sauberes Wasser zusammendenken als System. Wir sollten Erfolg nicht nur über die Erträge definieren, sondern auch über einen gesunden Trinkwasserschutz. Nur so können wir vorankommen.
Vielleicht darf ich jetzt nochmal zwei Sachen auch ins Bewusstsein rücken. Wir verlieren ja gerade Wald durch verschiedenste Sachen, Borkenkäfer, Windbruch und so weiter. Auch der Wald, der eine absolute CO2-Senke noch darstellt. Wenn wir den Wald verlieren, dann wird auch dieses Nitrat wieder in das Grundwasser eingetragen. Also das ist wichtig und auch die Bebauung sozusagen. Du hast mich eben gerade nach Wünschen gefragt. Also natürlich der Verlust an Land, auch das wirkt sich alles aus. Und weil alles grüner macht die Umgebung kälter und produziert Wasser. Wir müssen natürlich ins Tun kommen und wir probieren mit unseren Maßnahmen, dass wir halt auch etwas tun. Danke.
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für diese Problematik ist, glaube ich, ganz wichtig, weil so je mehr Menschen von der Problematik informiert sind, desto mehr Menschen interessieren sich für das Thema und dann irgendwann entsteht ein Umdenken.
Jana und Franz, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch und die interessanten Einblicke in eure Arbeit. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt mehr über das Thema wissen willst, dann schau auf der Lernplattform der WHO unter Good Soil, Good Future vorbei und folge uns auf Instagram. Die Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, nochmal vielen Dank an unsere Gäste und bis zur nächsten Folge. Tschüss!